zu einem neuen Podcast von Radikale Permakultur und ganzheitliche Ökologie. Heute stelle ich euch Bücher vor. Meine Bücher, die mich geprägt haben. Und ich lasse euch ein bisschen an dem Inhalt der Bücher, die ich am wichtigsten finde, empfinde, teilhaben. Lasst uns gleich loslegen. Ganz am Anfang steht natürlich Hermann Hesse, Wiederentwicklung von vielen jungen Menschen. Mit 15 habe ich angefangen, Narziss und Goldmund zu lesen. Das war natürlich das Erweckungserlebnis für mich. Seine Betrachtung der Kastanie im Kloster von Maulbronn hat für mich eine ganz neue Natur- und Kosmosbetrachtung initiiert. Und ich bin bis heute ein großer Fan von seinen Schriften. Für mich am wichtigsten allerdings ist sein Buch Der Steppenwolf, in dem Hermann Hesse als Harry Haller und Hermine in verschiedenen Figuren wahrscheinlich auftritt. Natürlich soll man nicht sagen, das ist eine Autobiografie, aber ich glaube, dass Hesse in vielen seiner Büchern, wie auch zum Beispiel bei Demian, den Tod seines Bruders, seine eigene Lebensgeschichte verarbeitet hat. So auch im Steppenwolf. Und da in der Zeit war er auch gerade in Behandlung bei Carl Gustav Jung. Und Jung ist für mich auch eine prägende Person dann geworden in seinen Büchern, die er ja nicht nur über die Pueblo-Indianer geschrieben hat, sondern vor allem natürlich über seine tiefenpsychologische Analyse des Charakters der Archetypen, die in jedem Menschen auftreten, und ist natürlich für mich dann auch weiterhin von Bedeutung gewesen, weil er auch in einer ganz bestimmten Zeit an einem ganz bestimmten Ort war. Seine Rolle im Zweiten Weltkrieg könnte heikel sein, aber es ist natürlich wichtig mitzunehmen von Carl Gustav Jung, dass man sich mit den dunklen Seiten des eigenen Charakters beschäftigen soll, so wie der Lebensbaum ja nicht nur in Blüte steht und lauter Blätter und Zweige hat, sondern auch die Wurzeln, die tief ins Innere reichen, tief ins Erdinnere und da verwurzelt sind und geerdet und auch im dunklen Reich zu Hause sind. Und ich glaube, diese Analogie sollten wir alle auf unser Leben übertragen. Und so habe ich mir dann die Biografie von Carl Gustav Jung auch etwas angeguckt und festgestellt, er hatte eine Patientin, nicht nur Hermann Hesse als Patienten, sondern die Frau von Alan Dulles war bei ihm in Behandlung. Alan Dulles, die mit Abstand finsterste Figur, die ich bisher in meiner Buchkarriere sozusagen entdeckt habe. Das entsprechende Buch dazu heißt Schachbrett des Teufels von David Talbot. Ganz, 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 ganz wichtiges Buch für alle Menschen, die sich für die tiefen Hintergründe unserer politischen Zusammenhänge auf diesem Planeten interessieren. Alan Dulles war ja ein Mitglied beim OSS, dem Vorgänger der CIA, war dann auch Gründungsmitglied der CIA und höchstwahrscheinlich für den Mord an Kennedy verantwortlich, aber auch den Mord an ganz vielen anderen Staatsführern und Intrigen. Er hat selber seinen Sohn an der MK-Ultra-Gehirnwäsche teilnehmen lassen. Und ja, das eine nicht nur dunkle Seite, sondern auch sehr, sehr spannend, weil es eine Überleitung bietet zu einem anderen Buch, welches ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Es heißt Transformation of America und es ist geschrieben von Kathy O'Brien. Nun mag man zu diesem Buch und ihren Ausführungen stehen, wie man will, wenn man sich ernsthaft mit Carl Gustav Jung beschäftigt und auch bereit ist, die Archetypen und die dunklen Seiten der Gesellschaft und von einem selber zu studieren, dann ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Buch. Ich habe lange daran gezweifelt, ich habe es oft weggelegt, mir ist richtig schlecht, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme, aber es hat mir wahrscheinlich noch mehr die Augen geöffnet als alle anderen Bücher, die ich davor gelesen habe, denn ich habe angefangen zu recherchieren, weil ich es nicht glauben konnte, dass das wahr ist. Sie stellt es so dar mit vielen Belegen, mit vielen, vielen Namen und Urkunden, die da drin auftauchen und einer Geschichte, die Sinn macht, auch sie auf Vortragsreisen, ich glaube immer noch, ihr Mann ist nun leider gestorben, der sie damals befreit hat aus dieser schrecklichen Situation, in der sie als Kind und als junge Frau gefangen war. Aber es scheint mir absolut ja, zutreffend, was sie beschreibt, denn meine Recherchen haben gezeigt, dass viele der Äußerungen, die sie tätigt, auch so ja, eingetreten sind. Also Maria Farmer, auch eine Überlebende von diesem Epstein, ist bestätigt ihre Geschichte, weil die gleichen Personen wie bei Kathy O'Brien tauchen auch in der Geschichte von Maria Farmer auf. Dazu hatte David Whitehelm jetzt ein Interview mit ihr geführt, aber natürlich das von ich überlege gerade, wie heißt Whitney Webb hat mit ihr ein Interview geführt. Sehr verwirrend. Maria ist zwar Künstlerin, aber ja, ich finde das von David, das Interview, besser. Aber Maria bestätigt sozusagen, dass die Geschichte von Kathy O'Brien zumindest in vielen Punkten mit ihrer übereinstimmt, weil die gleichen Personen mit den gleichen schrecklichen Taten auftauchen. Außerdem hat auch Catherine Austin Fitz vieles von dem so bestätigt, auch hauptsächlich indirekt. Und der von ihr genannte Autor, und das, da kommen wir schon wieder zum nächsten Buch, ist Charles Ferguson. Charles Ferguson wird von Catherine Austin Fitz als Dokumentarfilmer genannt. Er hat auch 2011 oder 2012, glaube ich, den besten Dokumentarfilm der Welt gemacht. Also er hat einen Oscar dafür bekommen. Darin beschreibt er, wie die US-Amerikaner den Irak einnehmen und die ganzen Museen plündern lassen und alles vernichten. Aber ich kenne Charles Ferguson eher von dem Buch Predator Nation, das ich studiert habe sozusagen, weil dort taucht der Fall auf der Norddeutschen Landesbanken, die mich persönlich und unser Familienschicksal betroffen haben, wo ich einen tiefen Einblick bekommen habe in die Vorgänge. Damals war auch unser jetziger Bundeskanzler mit dafür verantwortlich. Ich verstehe überhaupt nicht, warum, nicht nur warum so ein Krimineller an die Macht kommt, das ist ja anscheinend üblich, denn er war in Hamburg der Oberbürgermeister und damit auch verantwortlich für die Ereignisse um Cerberus und die norddeutschen Landesbanken. Da wird eigentlich in den Medien gar nicht drüber gesprochen, das verwundert mich. Aber Charles Ferguson erwähnt diese Tatsachen so am Rande bei seiner Analyse des Finanzskandals, also Predator Nation, ein ganz, ganz, ganz tiefgehender, sachbezogener Analyst, der vieles aufdeckt von den Universitäten, was wir heute sehen, die großen Universitäten, wie sie korrumpiert wurden, bis hin zu Obama, den er der Lüge bezichtigt und das auch beweisen kann. Also ganz sicher lesenswert. Ja, ich gehe hier mal ein bisschen der Reihe nach. Ich habe ja nicht nur diese dunklen Bücher, die sich in meinem neuen Bücherregal hier ganz unten befinden, wo natürlich dann so Sachen dazugehören wie von Alfred W. McCoy, also die CIA und das Heroin, Weltpolitik durch Drogenhandel, wo natürlich auch schon er, ganz interessanterweise nur als Anekdote nebenbei, die New Yorker Mafia nennt, von der dann auch wieder die nicht die Kathy Bryan, sondern die Maria Farmer, auch wieder den Lex Wexner erwähnt, der sozusagen auch ein Teil dieser New Yorker Mafia ist. Und das wird von Alfred W. McCoy ja auch bestätigt, was die Verbrechen und wie sie dazu gekommen sind. Also ganz spannend. Ich habe dann hier in den dunklen Büchern unseren Noam Chomsky, Die Enttäuschung des letzten Jahres stehen. Masters of Mankind. Für mich ein ganz wichtiges Buch gewesen. Es ist natürlich mit den Autoren so, dass ist ja nicht jeder perfekt. Also ich habe ja viele Autoren, die ich vielleicht auch gleich noch nenne, die auch ihre Makel haben, aber ihre Analysen von anderen Bereichen sind deswegen ja nicht unbedingt durchgehend falsch. Aber ich möchte mich nicht unbedingt distanzieren von Noam Chomsky, aber er scheint im Alter merkwürdige Verwirrung zu haben, aber die haben mich dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass er viele andere Sachen, wie zum Beispiel im Schachbrett des Teufels von David Talbot, solche Thesen gar nicht anerkennt. Und das ist schon sehr verwirrend, wie es dazu kommt, dass ganz entscheidende Fragen auch, was zum Beispiel Ilan Pape beschreibt, bei der Vertreibung der Palästinenser, dass er da nicht klar Stellung bezieht. Also wir haben da doch grundsätzliche Probleme, habe ich mit ihm, aber seine Analysen, also in Masters of Mankind zum Beispiel, finde ich klasse, was auch nur eine Essaysammlung ist. Ich habe noch ein anderes Buch von Noam Chomsky, Kampf oder Untergang, ist auch ganz interessant. Also Noam Chomsky gilt immer noch als lesenswert, aber wie einzelne andere, Precht zum Beispiel, dann oder auch, ich habe jetzt den anderen Mainstream-Philosophen vergessen, der bei Future 2 arbeitet. Naja, ihr wisst wahrscheinlich, wen, Harald Welzer, ja, wo man dann auch denken kann, warum, da kratzt man sich dann am Kopf, was ist eigentlich mit den Leuten schiefgelaufen, wer hat die schief gewickelt? John Siegler, ganz, ganz, ganz toll. Also John Siegler habe ich nichts auszusetzen, warum wir weiter kämpfen müssen. Absolut krass. Also auch er ist einer von denen, die auf den alternativen Foren in Sao Paulo immer bei den einfachen Menschen waren, immer verstanden hat, sich zu erden, nie entwurzelt wurde, nie die Erdung verloren hat und ganz grundlegend von den Wurzeln her erzählen kann. Wahrscheinlich ähnlich auch wie, wie hieß der Nahost-Korrespondent? Ich gucke gerade, den müsste ich hier doch eigentlich auch haben, hatte ich doch auch gerade in der Hand. Also Menschen, die vor Ort sich die Situation angucken. Peter Schlatur natürlich, genau. Und mit die Sprache sprechen, mit den Leuten in Verbindung stehen. Das ist eigentlich immer das Allerwichtigste. Dass man natürlich Theorien entwickelt, die spannend sind, ist toll, aber wenn jemand die Praxis aus den Augen verliert, dann, ja, denke ich immer, das ist auch nur ein Halbwissen. Der Nachfolger von Peter Schollatür, Michael Lüders, ist auch jemand, da habe ich das Buch hier stehen, Armageddon im Orient. Wunderbar, wunderbar. Man merkt, er spricht die Sprache, er weiß, wovon er redet. Das ist was ganz anderes wie eine Marie-Louise Beck zum Beispiel. Eine absolute Lachfigur, Wahnsinn. Böse, bitter, bitter, böse natürlich auch. Die nichts kann, also absolut die Sprache nicht spricht, aber trotzdem irgendwie als Expertin gehandelt wird. So was Aggressives habe ich noch nicht erlebt. Bin ich ganz, ganz traurig drüber. Aber ja, wir müssen ja nicht die ganzen... ich hatte sie mal darauf angesprochen, auf Gabriele Kroneschmalz, und hatte dann auch eine einstweilige Verfügung erwirkt, weil sie echt so böse Sachen über Gabriele gesagt hat. Ich hatte dann mit Gabriele Kroneschmalz auch gesprochen, aber sie hatte gerade zu der Zeit viel zu tun mit ihren Eltern, die sie pflegen musste. Es ist, ich finde schon, man muss klagen. Also wenn sowas einem angetan wird, gerade von solchen Personen, die offensichtlich in Geheimdienstaktivitäten involviert sind, wie Marie-Louise Beck da beim MI6 und in der Integrity-Initiative, wo man ganz genau weiß, das ist eine Propaganda nach Edward Bernays im besten Sinne, dann sollte man auch gerichtlich gegen vorgehen. Ganz weiteres interessantes Buch ist von Rainer Mausfeld. Da habe ich auch noch ein weiteres hier stehen. Angst und Macht. Ganz, ganz, ganz aktuell, obwohl es noch vor der Krise geschrieben wurde. Warum Schweigen die Lämmer? Ein weiteres Buch von ihm. Kommt aus meiner Heimatstadt. Wahnsinnig interessanter Mensch. Seine Analysen auch messerscharf. Mir fällt gerade, weil es so schön bunt ist, Matthias Bröckers Buch natürlich ins Auge. Newtons Gespenst und Goethes Polaroid. Ich dachte erst, es wäre nicht so spannend, aber wenn man sich da reinliest, unglaublich. Ich frage mich wirklich immer, woher nimmt dieser Mensch dieses ganze Potenzial, so viel zu schreiben und so tief in die Hintergründe zu kommen und in seinem Leben so viel geleistet zu haben. Also Hut ab vor Matthias Bröckers. Also dieses Buch hat mich wirklich gefesselt. Worüber ich ein bisschen enttäuscht bin, ist mit Sven Böttcher. Ich hätte mir von dem Buch mehr erwartet, wenn nicht wir. Ich brauche jetzt nicht nur lustige Aussagen für, dann gibt uns doch das Saarland, sondern ich brauche einen konkreten Plan. Er hat ein paar Stichworte genannt, wie wir die Agenda durchziehen können. Ich finde, wir sollten in die Handlung kommen und hätte mir konkretere Vorgehensweisen, einen ganz konkreten Plan gewünscht. Aber da habe ich etwas zu viel erwartet. Trotzdem würde ich das Buch empfehlen. Sven Böttcher, eine Persönlichkeit, die sich für mich 2020 auch etabliert hat, als standhafter, schöner Mensch. Viel Glück dir und ich hoffe, wir sehen uns auch mal. Weltmacht IWF. Ernst Wolf steht hier in meinem Regal. Ernst Wolf, spannend, spannend, spannend. Krasse Analysen, bisschen doll manchmal, aber leider hat er recht. Leider kann ich... Es sind natürlich Prognosen, die sind schießen manchmal übers Ziel hinaus, aber die Tendenz stimmt bei ihm. Also ich verfolge ihn jetzt schon seit 4-5 Jahren. Und es hat sich oft bestätigt und er ist sowas wie ein Prophet in unserer Szene, würde ich mal sagen. Fabian Scheidler, sehr besonnen, hat Kontext TV mitgegründet. Hier steht sein Buch Chaos. Ist natürlich auch wieder eine Zusammenfassung der schrecklichen Dinge, die hier passieren. Vor allem natürlich ist das, also die Megamaschine hat er auch geschrieben, darauf würde ich auch gerne eingehen, die... von, jetzt müsste ich eine Stufe weiter höher gehen, ich habe das in Philosophie drin, die Megamaschine ist für mich jetzt nicht mehr ein dystopisches Buch, sondern eine scharfe Analyse. Sie liegt wahrscheinlich auf meinem Schreibtisch, deswegen sage ich dazu, hier ist sie, L. Lewis Mumford, Mythos der Maschine. Da ist natürlich von Fabian Scheidler ein bisschen was abgekupfert, würde ich fast sagen. Denn die Analyse von Lewis Mumford, ist geht vor 5000 Jahren und früher los, bis in unsere heutige Zeit und ist ein Grundlagenwerk, also wirklich ein Klassiker, muss ich wirklich sagen. Steht bei mir jetzt auch nicht in dem dunklen Regal, sondern weiter oben in der Philosophie. Und wenn ich jetzt schon mal hier oben bin, würde ich auch gleich weitergehen. Leider ein sehr, sehr dunkles Buch, aber für mich gerade entscheidend. Kriminalgeschichte des Christentums, Band 1 und Band 2. Die arbeite ich gerade durch. Für mich jetzt entscheidend, um zu verstehen, was ist eigentlich bei uns hier in Mitteleuropa gelaufen. Denn mir ist dieses Buch Die unbequeme Nation von Georg Kausch in die Hände gefallen. Ich finde auch bei ihm, also heiß, auch schon ein bisschen zu eklig. Aber es sind Aussagen bei ihm da drin, denen musste ich auf den Grund gehen. Also die Urkundenfälschung im Mittelalter und vor allem unter Kaiser Konstantin das Einschlüpfen in die Priesterkaste durch die Druiden, die ich eigentlich sehr spannend finde. Als Boten der Anderstwelt, als Wissende, als Mitwissende. Aber Jean-Louis Bourneau, Klett Cotta, die Weisheit der Kelten, also die Druiden, wird beschrieben, dass bereits die Druiden im Untergang sich befunden haben, bevor Caesar kam, um ihnen den Todesstoß zu geben. Also sie waren auch bei den Germanen gar nicht beliebt. Also die hatten eher die Barden und die Minnesänger und so. Aber die Druiden waren eher Pythagoreer, so wie er schreibt. Und haben die Schrift monopolisiert. Also sie hatten ein schwieriges Verhältnis mit der Bevölkerung, würde ich mal sagen. Tatsache, dass die Druiden versuchten, die Schrift zu monopolisieren. Also sie hatten ein ausschließliches Recht, das alte Wissen zu erlangen. Jemand, der die Schrift und die Lehren der Druiden weitergeben wollte, musste 10, 15 Jahre bei jemandem der Druiden in Lehre sein. Das hat natürlich dazu geführt, dass es ein äußerst exklusiver Zirkel war, der bis nach Griechenland, bis nach Ägypten, also sie sprachen Altgriechisch, mit anscheinend sogar bis in den Kaukasus im Austausch standen, mit anderen Gelehrten, dass sie nicht beliebt waren in der Bevölkerung und ihre Internationalisierung der Stämme auch nicht so geklappt hat, hat nichts damit zu tun, dass trotzdem ihre Stellung, als Caesar und die augustinischen Kriege über die Germanen und die Kelten einbrachen, dass sie trotzdem eine wichtige Schlüsselfigur hatten und die schwarzen Reiter der Römer metzelten dann die als Vorhut nieder, damit die Nachricht von der Invasion durch die Legionen, also Caesar Bello Gallico, ganz, ganz, ganz wichtiges Grundlagenwerk, damit die Nachricht der Invasion nicht weitergetragen werden durfte, denn nur die Druiden durften von Dorf zu Dorf reisen und die Nachrichten weiterbringen, die Barden natürlich auch, aber das ist ja eine Unterkategorie. Daher war das für mich wichtig zu verstehen, was ist da eigentlich gelaufen. Also die opportunistischen Druiden, wir haben hier in Caesar Bello Gallico wird ein Druide sogar namentlich erwähnt, der dann auch später mit Cicero diniert hat und auf seiner auf seinem Weingut essen durfte, damit er dann an seine Leute den Wein verkauft. Also damals schon Spiel und Brot und Peitsche. Oder ich habe gerade das Buch in der Hand, weil mir ist der Name dieses Hedura Divikiakos entfallen, genau. Divikiakos, der erste opportunistische Druide, der hier aufgenommen wird in die Weltliteratur. Und dann schließe ich den Kreis jetzt und behaupte, dass in der oströmischen Kirche, im oströmisch-römischen Reich, diese Druiden dann unter den Mantel der Kirche geschlüpft sind und sich dort als die Priesterkaste etabliert haben, und zwar unter Kaiser Konstantin. Das ist sozusagen die Theorie, die ich jetzt gerade versuche zu ergründen, und daher lese ich Karl-Heinz Deschner Kriminalgeschichte des Christentums. Wahnsinnig viele Werke. Ich habe mir die ersten zwei Bänder jetzt erstmal nur besorgt, weil da genau der Teil besprochen wird, den ich jetzt gerade für meine Theorie brauche, um zu erkennen, was ist das Priestertum, was ist diese Priesterkaste. Aber meine große Leidenschaft ist natürlich noch viel tiefer. Also für mich ist natürlich der Brand der Bibliothek von Alexandria eins der tragischen Ereignisse in der Geschichte. Und ich habe auch in diesem Buch über die Druiden ein Poseidonios gefunden. Poseidonios Werke sind in Alexandria komplett verbrannt, aber er war der Lehrer oder einer der Lehrer von Cicero und Caesar und vielen anderen wichtigen Literaten und Historikern, und daher können wir teilweise seine Schriften zusammenklauben aus Sekundärliteratur und uns ungefähr vorstellen, was sein Interesse war. Und er ist nach ins Keltenland gereist, um Druiden zu treffen, weil er eine Theorie hatte vom goldenen Zeitalter. Das goldene Zeitalter, sozusagen das, was uns als Paradies in Erinnerung ist, wovon die Bibel in unserer Kultur spricht, ist natürlich ein viel älteres Konzept. Und so habe ich mich eigentlich auch schon seit langer, langer Zeit auf der Suche nach dem goldenen Zeitalter befunden, da ich ja hier durch meine eigenen Erfahrungen in den Apfelgärten von Transkarpatien hier bei den alten Babas der Ruthenen etwas Ähnliches erlebt habe, wo ich denke, ich glaube, so hat es überall in Mitteleuropa einst ausgesehen. Also riesige Waldgärten mit Nuss- und Obstbaumplantagen, in denen Hasen und Rehe mit den Menschen friedlich zusammengelebt haben. Also paradiesische Zustände, in denen die Flüsse voll sind mit Aalen, die die Vitamine aus dem Meer zu uns bringen, und Lachsen, die in periodischen Abständen zu uns hochkommen und hier uns als Winterfutter dienen, mit denen wir gut überleben können. Also wir waren nicht die armen Steinzeitmenschen, die Wurzeln ausgraben mussten und mit Hyänen ums Überleben kämpfen mussten. Nein, ganz im Gegenteil, wir waren so, wie ich es jetzt erfahre, aus den Büchern von Maria Gimbutas. Maria Gimbutas, also I.J. Maria Gimbutas. Sie schreibt nicht nur, sondern sie war eine Archäologin, die hunderte von Gräbern und Fundorten selbst geleitet und ausgegraben hat und sich alle Fundstücke persönlich angeguckt hat, studiert hat. Und ihre Theorien werden jetzt durch genetische Analysen bestätigt, also haarsträubende Theorien über ein matriarchales Zeitalter des Friedens, also das verlorene Paradies, welches vom Donaudelta bis hin zur Elbe anscheinend existiert hat, im Kaukasus auch. Bis dann, so schreibt James DiMeo in Saharasia, und sie bringt das auch in ihrer Theorie, die jetzt bewiesen wurde, zum Ausdruck, die Reitervölker, also eine indoeuropäische Invasion über diese friedlichen Waldvölker hergefallen ist und mit Pfeil und Bogen und Pferd und Wagen, Wagen vielleicht noch nicht, aber zumindest hoch technisiert, eine räuberische, bösartige, maskuline, also patriarchale Kultur, die den Krieg über dieses Land brachte. Und erst seitdem, also seit 6000 Jahren, finden wir dann auch in der Archäologie Waffen und Wälle und Schutzmauern, die davon zeugen, dass wir angegriffen werden und dass es das erste Mal Krieg gab. Davor Hochkulturen, wie uns auch der Heinrich und Ingrid Kusch zeigen in versiegelte Unterwelt, also Hochkulturen, die vor 12.000 Jahren hier gelebt haben und uns noch als Megalithenkultur bekannt sind, also eine friedliche, hochentwickelte Zivilisation, matriarchal, in paradiesischen Zuständen. Wer es nicht glauben will, muss sich selbst auf die Suche begeben. Ansonsten braucht man da halt viel, viel, viel Zeit für und muss selber lesen können. Ich habe hier Bücher von Geoffrey Bibby, eigentlich will ich keine Bücher nennen, die ich nicht mag, aber zu Abrahams Zeiten, so ein Schwachsinn. Also wenn wir jetzt die neuere Literatur und die neueren Ausgrabungen studieren und uns damit beschäftigen, wie hat es hier wirklich ausgesehen, dann müssen wir solchen Menschen glauben, wie Heidegöttner Abendroth, die Göttin und ihr Heros und Heidegöttner Abendroth, die tanzende Göttin. Also das sind Beschreibungen einer Welt, wie sie einst existiert hat. Und wir sehen das auch in das Schwarzmond-Tabu von Jutta Voss. Also eine verschollene Welt, die unterdrückt wird vom Patriarchat. Eine, ja, in das Schwarzmond-Tabu finden wir lauter Anekdoten und Anhängsel, wie diese Unterdrückung stattgefunden hat. Also Maria Gimbutas weist nach, dass diese einfallenden Horden aus dem Osten, wahrscheinlich auch ein Urtraumata heutzutage immer noch, aber was wachgerüttelt wird von den Machteliten, meine Theorie jetzt am Rande, aber sie haben alle Männer ermordet und die Frauen vergewaltigt. Und so ist unsere Zivilisation hier entstanden. Es ist, ja, ich sehe hier gerade The Lost World of Subcarpathian Rush, also über die, ein Bildband über die Ruthenen. Allerdings gibt es hier in Mitteleuropa keine matriarchalen Kulturen mehr, die überlebt haben, sondern sie wurden alle hinweggefegt. Ja, widmen wir uns ein wenig den positiveren und schöneren Büchern noch zu, die uns aufheitern in diesen dunklen Zeiten. Da ist zum einen zu nennen Ken Wilber, Weg zum Selbst oder Eine kurze Geschichte des Kosmos. Absolut zu empfehlen, Ken Wilber mit seiner Philosophie über die kosmische Spiritualität. Das sind philosophische Ansätze, die ich zu 100% unterschreiben kann, die uns stärker und schöner macht. Wenn wir schon beim Thema sind, wenn wir an uns arbeiten wollen, John Michael Greer, The Celtic Golden Dawn und viele, viele weitere Bücher oder Collapse Now and Avoid the Rush, also John Michael Greer, Anweisungen, wie wir stärker, schöner und magisch werden. Ein hochintelligenter Mensch, der auch Vorstand war von spannenden Organisationen und für mich einer der schillernden, lebenden Propheten ist, die wir momentan haben. Dann, ähnlich wie im deutschen Raum, Christian Retsch, eines der Bücher, welches ich als erstes in meinem Leben gelesen habe. Also bevor ich auf Hermann Hesse gekommen bin, habe ich eigentlich mich nur mit Sachbüchern beschäftigt. Und eines der frühen Werke, das ich von meinem ersten Geld gekauft habe, damals für 250 Mark, glaube ich noch, Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. Christian Retsch ist der Ethnobotaniker, der... Hier steht das Buch Indianische Heilkräuter, der sich wirklich mit den alten Kulturen beschäftigt hat, wirklich vor Ort, ähnlich wie Michael Lüders und Peter Schollertour, vor Ort mit den Menschen geredet hat, sich das angeguckt hat, ist auch selber ausprobiert und zu echten Erkenntnissen gekommen ist. Also seine Bücher, Grundlagenwerke, ähnlich auch wie hier steht, die alte Göttin und ihre Pflanzen, also Wolf-Dieter Stoll, auch einer, der geerdet ist und uns das alte Wissen der, ich will nicht sagen Druiden, weil, wie gesagt, ich bin tief enttäuscht von dem, was ich dachte, dass es Druiden wären mit meiner Recherche, aber wahrscheinlich so wie Michael Cesarion es auch schreibt, wurde hier ein Genozid an den Druiden verübt. In Caesar können wir es ja nachlesen. 450.000 Menschen ermordet in wenigen Tagen mit 2 oder 3 Toten auf der eigenen Seite. Oder ich glaube, Caesar sagt sogar niemanden, keine Verletzten auf seiner Seite. Also Genozid an der Bevölkerung, vor allem an Menschen, die Widerstand leisten, die sich wehren oder die die Philosophie vertreten, wie wir es auch bei den Wikingern sehen. Ich sterbe lieber, als dass ich unfrei bin. Also lieber Tod als Sklave, das ist der Spruch der Friesen bis heute. Und die Friesen, so schreibt Cäsar, sind ja eins der widerspenstigsten und schwierigsten Völker gewesen. Cäsar hat dann kategorisch Mann, Frau, Kinder, Rind, Pferd, alles ausgelöscht, was diese todesmutigen Berserker hatten, und das Andenken an diese Kulturen komplett ruiniert. Also die großen Genozide sollten ganz wichtig besprochen werden. Was ist hier in Europa gelaufen? Aber ich wollte mich ja gerade mit positiveren Sachen beschäftigen und schaue hier nach oben ins Regal. Der Wille zur Macht steht hier neben Steppenwolf. Also Friedrich Nietzsche ist natürlich mit Zarathustra das wichtigste Buch meines Lebens. Also Zarathustra, der Weise, der in den Bergen lebt, mit seinen Tieren vom Berg hinabsteigt, den alten Mann trifft, der tanzt und brummt mit seinem Bär im Wald, und Zarathustra fragt sich nach dem Gespräch, oh, hat dem alten Mann denn noch niemand erzählt, dass Gott tot ist? Zarathustra geht runter zu den Menschen und ist erstaunt. Niemand will seine weisen Worte hören. Keiner kann sie aufnehmen. Er kann von Glück reden, dass er verlacht wird, weil sonst die Menschen ihn wohl aufknüpfen würden. Zarathustra schart sich eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich und lehrt sie und lehrt durch sie und lernt durch sie. Also eine Gegenbibel, die Nietzsche hier geschrieben hat, mit unglaublich viel Weisheit. Also wenn ich als Hirte arbeite, und das ist ja, sind ja immer viele Monate im Jahr, brauche ich nur dieses Werk, das ich dann meinen Büffeln vortrage, und ich lerne und lerne und lerne. Und es nimmt kein Ende. Also dieses Buch ist ein unerschöpfliches Buch an Weisheit und Macht für uns, unser Leben und unsere Mitmenschen. Dann natürlich die Werke von Goethe sind die absoluten Klassiker natürlich. Also es ist eine faustische Zeit momentan, und Faust 1 und 2 sind natürlich die Standardwerke, genauso wie Homer, die Ilias, und hier steht die Odyssee, ein sehr, sehr schönes Buch. Das sind eigentlich die Standardwerke, die jeder gelesen haben sollte und die auch wirklich Spaß machen, weil Homer schreibt so, oder schreibt so ein wichtiges Buch, dass man es eigentlich mit der Bibel vergleichen sollte. Also das Gegenstück von der Bibel ist jetzt nicht nur Zarathustra, also sprach Zarathustra, sondern die Aufklärung und der Humanismus ist begründet in Homer, so meine Theorie. Deswegen auch eins dieser Standardwerke, das man immer, immer, immer wieder lesen kann, weil es einfach nur Freude macht und die Ehre und die Schönheit der Menschen uns unterstreicht und worauf es ankommt im eigenen Leben. Levi Tolstoi, da habe ich hier ein Sammelwerk. Ich halte ihn für einen religiösen Anarchisten, also sehr, 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 sehr spannend, sehr interessant, und ich werde ihn wahrscheinlich die nächsten Jahre noch mehr studieren. Also Tolstoi hat ja das aufgebaut, was ich gerne hätte, also eine Community, ein Ökodorf sozusagen. Allerdings hat er nicht so eine schöne Frau gehabt wie ich und deswegen wahrscheinlich mehr Probleme. Und ja, wir versuchen aus seinen Fehlern zu lernen und es besser zu machen. Daneben, George Orwell, was macht der denn da? Der gehört eigentlich ein Fach weiter runter. Wenn ich das runternehmen würde, dann stelle ich es neben Erich Fromm. Erich Fromm, die Seele des Menschen, oder hier steht vom Haben zum Sein, die Kunst der Liebe oder Anatomie der menschlichen Destruktivität. Absolut, absolut wichtigste Bücher. Also jedes Einzelne, jeder, der Erich Fromm nicht kennt, sollte bitte, bitte mit Die Kunst des Liebens anfangen. Es kann nicht aktueller sein. Es ist Wahnsinn. Dieser Mensch, ein absoluter Prophet unserer Zeit. Er wurde sogar von der Frankfurter Schule verstoßen. Ich hatte mal Theodor Kaczynski gelesen, der auch was gegen diese linken Leftists hatte, was mich sehr enttäuscht hat. Er hatte auch gegen die Frankfurter Schule was geschrieben, aber dann, als ich gesehen habe, dass Erich Fromm aus der Frankfurter Schule rausgeschmissen wurde, ich habe mich mit Habermas und so nicht tief beschäftigt, aber Erich Fromm ist für mich ich kann jetzt nicht so viel Superlative nennen, aber Erich Fromm ist nicht hoch genug anzusehen aus meiner Perspektive. Also steht weit über Carl Gustav Jung, der ja daneben steht, und es läuft in der Kategorie mit Nietzsche. Lassen wir es dabei, wichtig zu lesen. Sigmund Freud steht daneben, lese ich nicht. Eugen Drewermann finde ich schön, bin ich aber noch nicht so verzweifelt, sondern wichtiger für mich sind hier das Kybalion, ja gut, läuft in dem Bereich auch, Platons von der Unsterblichkeit der Seele. Platon bin ich ein bisschen desillusioniert gerade, ich gehe hier gerade mal so ein bisschen durch und guck die Mühlengespräche, was haben wir denn hier? Hermes Trismegistos. Osho. Also eigentlich alles ganz nett. Henry D. Thoreau. Walden. Wieder eins dieser Standardwerke. Thoreau, auch mit all seinen Zitaten, mit all seinen Aussprüchen, auch einer der wichtigsten Philosophen unserer Zeit. Gleich daneben steht Blake. Ich verstehe es nicht. Blake ist für mich ein Mysterium. Ich krieg allein nur beim Lesen von Blake kriege ich eine Gänsehaut. Was da mit mir passiert, ich begreife es einfach nicht. Das scheint etwas. Also, ihr habt ja davor so ein paar mystische Titel gehört, aber Blake ist für mich wie Meister Eckhart und noch tiefer. Also, Blake war wohl mittendrin. Wenn man es verstehen will, glaube ich, dann muss man erstmal Schopenhauer lesen und dann die Übersetzung von Franz Michel, das U-Pnik hat. Also das O-U-P-N-E-K-H-A-T. Schopenhauer meint, das sei sein wichtigstes Buch. Ich bin noch ganz am Anfang, das zu verstehen. Da fällt einem Rudolf Steiner und die Anthroposophie schon viel einfacher. Aber man soll natürlich auch ab und zu mal probieren, Originalwerke zu lesen. Daneben ein weiteres mächtiges Buch, Die Kraft der Acht von Lynn McTaggart. Viele sprechen ja jetzt auch in Podcasts und so über Visualisieren. Das ist die Technik, wenn du reich, schön und glücklich werden willst und alle deine Träume erfüllen willst, dann visualisierst du in einer Gruppe mit 8 Leuten deine Träume, die Träume von anderen und wünschst alles Gute. Das ist, glaube ich, auch die Basis, auf der das Christentum aufgebaut ist und funktioniert, indem man einfach positive Energie aussendet und stärker wird. Dann haben wir hier. Dann komme ich zu einem weiteren Buch, welches sich anschließt an Lynn McTaggart's Visualisierung. Warum sollte das funktionieren, fragt man sich. Es liegt an Rupert Sheldrakes Gedächtnis der Natur, den morphogenetischen Feldern. Wenn man dieses Wissen kombiniert mit der Orgon-Energie, also das, was der, hier ist es James DeMeo, aber es ist natürlich der, ich muss das Buch kurz rausholen, der Name ist mir entfallen, das ist ein Autor gewesen, der die Lebensenergie im Orgon entdeckt hat und dessen Bücher in den 50er Jahren noch verbrannt wurden. Auch ein Schüler von Sigmund Freud und Wilhelm Reich natürlich. Und der im Gefängnis gestorben ist und alle seine Werke wurden vernichtet. Er musste sein Labor schließen. Da sieht man wieder, es ist immer noch die gleiche patriarchale Machtelite, die uns von unserem Selbst abschneiden möchte. Und deswegen brauchen wir diese dunklen Bücher. Wenn wir einsteigen wollen in diese dunkle Geschichte, dann wählen wir am besten John Pilger, der ein Rupert Murdoch auseinandernimmt in Verdeckte Ziele und da uns einen guten Einstieg gibt in warum und wer ist es, der oder welche Strukturen sind es, die uns abschneiden wollen von der Wahrheit, von den richtigen Informationen. Und ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen, Shoshana Zuboff schreibt etwas Ähnliches, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, welches nun einbricht, die CIA und der 11. September von Bülow haben die Vorbereitungen geliefert und nun tauchen wir in eine Welt ein, die ja von Dirk Müller als Machtbeben beschrieben wird, aber es ist kein Machtbeben, sondern es ist ein in Stein gegossenes Fundament, welches uns ja in unserer Bewegungsfreiheit einschränkt. Und wir können natürlich nur hoffen, dass wir Möglichkeiten finden, uns daraus zu befreien, und dafür brauchen wir wie hier ganz unten Leben auf dem Land von John Seymour. Also wir fliehen zurück zu unseren Wurzeln und versuchen einen Weg zu finden, uns neu zu formieren. Dazu hat Meister Sun die Kunst des Krieges geschrieben, wie wir uns verhalten müssen, wenn wir einem übermächtigen Gegner gegenüberstehen. Wir sammeln uns, formieren uns neu und werden stärker, damit wir mit dem geheimen Wissen der Frauen von Barbara G. Walker ausgestattet einen vernünftigen, einen Nicht-Kampfweg oder vielleicht auch einen wie auch immer gearteten Weg wählen können, zumindest mit der Macht von Nietzsche und dem Wissen der alten Meister. Meine lieben Freunde, ich mache hier ein Ende. Ich gehe raus zu meinen Tieren. Heute Nacht vergrabe ich mich wieder in meinen Büchern und studiere weiter. Das Buch aktuell lese ich von nicht von Claudia Werlhoff, sondern von Rosa Libertell. Claudia von Werlhoff hat nur das Vorwort dazu geschrieben. Rosa Libertell, ausgestattet mit dem alternativen Nobelpreis, beschreibt, wie der Planet zerstört wird und als Waffe missbraucht wird. Ich dachte, ich hätte genug von diesen dunklen Büchern, aber Rosa Libertell öffnet mir nochmal meinen Geist für die Möglichkeit, dass diese Machtelite unseren Planeten bereits missbraucht. Meine lieben Freunde, ich hoffe, eins dieser Bücher hat euch gefallen und ihr kommt zum Lesen. Lesen ist der neue Luxus, den wir uns leisten sollten in diesen Zeiten. Macht's gut! Einen ganz wichtigen Nachtrag, der darf nicht fehlen. Ich hatte viel über Erich Fromm gesprochen, einer der noch Lebenden, der Erich Fromm am nächsten kommt und dessen Interviews, aber auch dessen Buch, zum Beispiel Die Liebesfalle, ganz, ganz wichtig ist es, Hans-Joachim Marz. Bekannt aus den Maßnahmenkritiken und jetzt auch aus dem Interview mit Kaiser TV. Hans-Joachim Marz hat zum Beispiel geschrieben, wir haben die Pflicht zur Trennung. Das heißt, wir müssen uns aus krankmachenden Beziehungen trennen. Wenn man das jetzt mit Erich Fromm zusammenbringt, also Erich Fromm, der schreibt, Wir können in einer orgiastischen Gesellschaft nicht oder einer nicht-orgiastischen Gesellschaft uns orgiastisch verhalten und langfristig gesund bleiben. So verstehe ich Hans-Joachim Marz dann richtig, dass er sagt, dann müssen wir uns halt trennen, weil wir sollten ja nicht unseren eigenen unsere eigenen Erkenntnisse verleugnen, wenn wir es schaffen, uns über unsere Traumata hinwegzusetzen. Nächste ganz wichtige Buch kommt von Sally Fallon, Das Vermächtnis unserer Nahrung oder The Nourishing Traditions Book of Baby and Childcare. Hier lernen wir das freie Kochbuch ohne politisch korrekte Ernährung, wie wir uns mit über 700 zeitlosen Rezepten heilen und gesund machen. Das ist die Ernährung, die Steinzeit-Anarchos immer schon hatten und die wir beibehalten sollten. So ernähren wir uns. Ich bin top gesund, meine Frau auch und unser Kind auch. Also genau das ist die Ernährung, die dem Leben auf dem Lande am nächsten kommt. Und das Fermentieren, das Fleisch, das Gemüse, wie man es zubereitet und vor allem auch, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen, wie vermeiden wir die Gifte, die in unseren Körper kommen, durch schlechte Nahrung. Also sprich keinen Kaffee, keinen Alkohol, zumindest nicht in großen Mengen. Es gibt Ausnahmen, aber ich musste 2 Jahre jetzt an mir arbeiten, damit ich das wirklich straight hinkriege. Sie sprechen viel von Sauerteigbrot. Ich liebe die fermentierten Produkte mittlerweile. Noch ein wichtiger Zusatz, den muss ich jetzt hier noch lossagen. Ich distanziere mich natürlich von meinen Aussagen, die ich davor getätigt habe, über Marie-Louise Beck. Die ist natürlich nicht pervers, nicht gefährlich. Ihr Mann Ralf Fütz hat nichts mit kleinen Kindern zu tun. Ich distanziere mich ausdrücklich von meinen Beschuldigungen. Es findet natürlich keine Unterlassungserklärung meinerseits statt oder auch in dem Zusammenhang mit Kronenschmalz. Das habe ich mir alles ausgedacht. Ich habe auch keine Angst vor ihr. Wir sollten sie einfach vergessen und alles, was ich dazu gesagt habe. Ich habe keine Angst, aber ich habe dazu nichts zu sagen. Ja, im Weiteren, wir sollten uns mit Barbara G. Walker beschäftigen, Göttin ohne Gott und die Theokratie. Ah, erinnert euch an mich, schreibt Mark Zack über Nestor Machno. So lernen wir, wie wir in Zukunft mit den Eliten umgehen sollten. Nestor Machno wurde verraten von den Kommunisten in den Rücken. Nicht geschossen, aber absolut. Seine Leute haben mit den Falschen sympathisiert. Seine Mission war die richtige. Doch wir müssen immer gucken, wem wir vertrauen. Das sei's gewesen für mich heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lest Bücher und berichtet mir davon. Vielleicht habt ihr ein paar Sachen, die meine Bubble erweitern. Es gibt natürlich viel, was ich vergessen habe, die Macher hinter den Kulissen oder auch Slavoj Zizek. Aber soweit dann ein nächstes Mal. Auf Wiederhören. Tatsache, dass die Druiden versuchten, die Schrift zu monopolisieren. Also sie hatten ein ausschließliches Recht, das alte Wissen zu erlangen. Jemand, der die Schrift und die Lehren der Druiden weitergeben wollte, musste 10, 15 Jahre bei jemandem der Druiden in Lehre sein. Das hat natürlich dazu geführt, dass es ein äußerst exklusiver Zirkel war, der bis nach Griechenland, bis nach Ägypten, also sie sprachen Altgriechisch, mit anscheinend sogar bis in den Kaukasus im Austausch standen mit anderen Gelehrten, dass sie nicht beliebt waren in der Bevölkerung und ihre Internationalisierung der Stämme auch nicht so geklappt hat, hat nichts damit zu tun, dass trotzdem ihre Stellung als Caesar und die augustinischen Kriege über die Germanen und die Kelten einbrachen, dass sie trotzdem eine wichtige Schlüsselfigur hatten und die schwarzen Reiter der Römer metzelten dann die als Vorhut nieder, damit die Nachricht von der Invasion durch die Legionen, also Caesar Bello Gallico, ganz, ganz, ganz wichtiges Grundlagenwerk, damit die Nachricht der Invasion nicht weitergetragen werden durfte, denn nur die Druiden durften von Dorf zu Dorf reisen und die Nachrichten weiterbringen, die Barden natürlich auch, aber das ist ja eine Unterkategorie. Daher war das für mich wichtig zu verstehen, was ist da eigentlich gelaufen. Also die opportunistischen Druiden, wir haben hier in Caesar Bello Gallico wird ein Druide sogar namentlich erwähnt, der dann auch später mit Cicero diniert hat und auf seiner auf seinem Weingut essen durfte, damit er dann an seine Leute den Wein verkauft. Also damals schon Spiel und Brot und Peitsche. Oder ich habe gerade das Buch in der Hand, weil mir ist der Name dieses Hedura Divikiakos entfallen, genau. Divikiakos, der erste opportunistische Druide, der hier aufgenommen wird in die Weltliteratur. Und dann ist, schließe ich den Kreis jetzt und behaupte, dass in der oströmischen Kirche, im oströmisch-römischen Reich, diese Druiden dann unter den Mantel der Kirche geschlüpft sind und sich dort als die Priesterkaste etabliert haben, und zwar unter Kaiser Konstantin. Das ist sozusagen die Theorie, die ich jetzt gerade versuche zu ergründen, und daher lese ich Karl-Heinz Deschner Kriminalgeschichte des Christentums, wahnsinnig viele Werke. Ich habe mir die ersten zwei Bänder jetzt erstmal nur besorgt, weil da genau der Teil besprochen wird, den ich jetzt gerade für meine Theorie brauche, um zu erkennen, was ist das Priestertum, was ist diese Priesterkaste. Aber meine große Leidenschaft ist natürlich noch viel tiefer. Also für mich ist natürlich der Brand der Bibliothek von Alexandria eins der tragischen Ereignisse in der Geschichte. Und ich habe auch in diesem Buch über die Druiden ein Poseidonios gefunden. Poseidonios Werke sind in Alexandria komplett verbrannt, aber er war der Lehrer oder einer der Lehrer von Cicero und Caesar und vielen anderen wichtigen Literaten und Historikern, und daher können wir teilweise seine Schriften zusammenklauben aus Sekundärliteratur und uns ungefähr vorstellen, was sein Interesse war. Und er ist ins Keltenland gereist, um Druiden zu treffen, weil er eine Theorie hatte vom goldenen Zeitalter. Das goldene Zeitalter, sozusagen das, was uns als Paradies in Erinnerung ist, wovon die Bibel in unserer Kultur spricht, ist natürlich ein viel älteres Konzept, und so habe ich mich eigentlich auch schon seit langer, langer Zeit auf der Suche nach dem goldenen Zeitalter befunden, da ich ja hier durch meine eigenen Erfahrungen in den Apfelgärten von Transkarpatien hier bei den alten Babas der Ruthenen etwas Ähnliches erlebt habe, wo ich denke, ich glaube, so hat es überall in Mitteleuropa einst ausgesehen. Also riesige Waldgärten mit Nuss- und Obstbaumplantagen, in denen Hasen und Rehe mit den Menschen friedlich zusammengelebt haben. Also paradiesische Zustände, in denen die Flüsse voll sind mit Aalen, die die Vitamine aus dem Meer zu uns bringen, und Lachsen, die in periodischen Abständen zu uns hochkommen und hier uns als Winterfutter dienen, mit denen wir gut überleben können. Also wir waren nicht die armen Steinzeitmenschen, die Wurzeln ausgraben mussten und mit Hyänen ums Überleben kämpfen mussten. Nein, ganz im Gegenteil, wir waren so, wie ich es jetzt erfahre, aus den Büchern von Maria Gimbutas. Maria Gimbutas, also I.J. Maria Gimbutas. Sie schreibt nicht nur, sondern sie war eine Archäologin, die hunderte von Gräbern und Fundorten selbst geleitet und ausgegraben hat und sich alle Fundstücke persönlich angeguckt hat, studiert hat. Und ihre Theorien werden jetzt durch genetische Analysen bestätigt. Also haarsträubende Theorien über ein matriarchales Zeitalter des Friedens, also das verlorene Paradies, welches vom Donaudelta bis hin zur Elbe anscheinend existiert hat, im Kaukasus auch. Bis dann, so schreibt James DeMeo in Saharasia, und sie bringt das auch in ihrer Theorie, die jetzt bewiesen wurde, zum Ausdruck, die Reitervölker, also eine indoeuropäische Invasion über diese friedlichen Waldvölker hergefallen ist und mit Pfeil und Bogen und Pferd und Wagen, Wagen vielleicht noch nicht, aber zumindest hochtechnisiert, eine räuberische, bösartige, maskuline, also patriarchale Kultur, die den Krieg über dieses Land brachte. Und erst seitdem, also seit 6000 Jahren, finden wir dann auch in der Archäologie Waffen und Wälle und Schutzmauern, die davon zeugen, dass wir angegriffen werden und dass es das erste Mal Krieg gab. Davor Hochkulturen, wie uns auch der Heinrich und Ingrid Kusch zeigen in versiegelte Unterwelt, also Hochkulturen, die vor 12.000 Jahren hier gelebt haben und uns noch als Megalithenkultur bekannt sind. Also eine friedliche, hochentwickelte Zivilisation, matriarchal in paradiesischen Zuständen. Wer es nicht glauben will, muss sich selbst auf die Suche begeben. Ansonsten braucht man da halt viel, viel, viel Zeit für und muss selber lesen können. Ich habe hier Bücher von Geoffrey Bibby. Eigentlich will ich keine Bücher nennen, die ich nicht mag, aber zu Abrahams Zeiten. So ein Schwachsinn. Also wenn wir jetzt die neuere Literatur und die neueren Ausgrabungen studieren und uns damit beschäftigen, wie hat es hier wirklich ausgesehen, dann müssen wir solchen Menschen glauben, wie Heidegöttner Abendrot, die Göttin und ihr Heros und Heidegöttner Abendrot, die tanzende Göttin. Also das sind Beschreibungen einer Welt, wie sie einst existiert hat. Und wir sehen das auch in das Schwarzmond-Tabu von Jutta Voss. Also eine verschollene Welt, die unterdrückt wird vom Patriarchat. Eine, ja, in das Schwarzmond-Tabu finden wir lauter Anekdoten und Anhängsel, wie diese Unterdrückung stattgefunden hat. Also Maria Gimbutas weist nach, dass diese einfallenden Horden aus dem Osten, wahrscheinlich auch ein Urtraumata heutzutage immer noch, aber was wachgerüttelt wird von den Machteliten, meine Theorie jetzt am Rande, aber sie haben alle Männer ermordet und die Frauen vergewaltigt und so ist unsere Zivilisation hier entstanden. Es ist, ja, ich sehe hier gerade The Lost World of Subcarpathian Rush, also über die, ein Bildband über die Ruthenen, allerdings gibt es hier in Mitteleuropa keine matriarchalen Kulturen mehr, die überlebt haben, sondern sie wurden alle hinweggefegt. Ja, widmen wir uns ein wenig den positiveren und schöneren Büchern noch zu, die uns aufheitern in diesen dunklen Zeiten. Da ist zum einen zu nennen Ken Wilber, Weg zum Selbst oder Eine kurze Geschichte des Kosmos. Absolut zu empfehlen, Ken Wilber mit seiner Philosophie über die kosmische Spiritualität. Das sind philosophische Ansätze, die ich zu 100% unterschreiben kann, die uns stärker und schöner macht. Wenn wir schon beim Thema sind, wenn wir an uns arbeiten wollen, John Michael Greer, The Celtic Golden Dawn und viele, viele weitere Bücher oder Collapse Now and Avoid the Rush, also John Michael Greer, Anweisungen, wie wir stärker, schöner und magisch werden. Ein hochintelligenter Mensch, der auch Vorstand war von spannenden Organisationen und für mich einer der schillernden, lebenden Propheten ist, die wir momentan haben. Dann, ähnlich wie im deutschen Raum, Christian Retsch, eines der Bücher, welches ich als erstes in meinem Leben gelesen habe. Also bevor ich auf Hermann Hesse gekommen bin, habe ich eigentlich mich nur mit Sachbüchern beschäftigt. Und eines der frühen Werke, das ich von meinem ersten Geld gekauft habe, damals für 250 Mark, glaube ich noch, Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. Christian Retsch ist der Ethnobotaniker, der hier steht das Buch Indianische Heilkräuter, der sich wirklich mit den alten Kulturen beschäftigt hat, wirklich vor Ort, ähnlich wie Michael Lüders und Peter Schollertour, vor Ort mit den Menschen geredet hat, sich das angeguckt hat, ist auch selber ausprobiert und zu echten Erkenntnissen gekommen ist. Also seine Bücher, Grundlagenwerke, ähnlich auch wie hier steht, Die alte Göttin und ihre Pflanzen, also Wolf-Dieter Stoll, auch einer, der geerdet ist und uns das alte Wissen der, ich will nicht sagen Druiden, weil, wie gesagt, ich bin tief enttäuscht von dem, was ich dachte, dass es Druiden wären mit meiner Recherche. Aber wahrscheinlich so wie Michael Cesarion es auch schreibt, wurde hier ein Genozid an den Druiden verübt. In Caesar können wir es ja nachlesen. 450.000 Menschen ermordet in wenigen Tagen mit 2 oder 3 Toten auf der eigenen Seite. Oder ich glaube, Caesar sagt sogar niemanden, keine Verletzten auf seiner Seite. Also Genozid an der Bevölkerung, vor allem an Menschen, die Widerstand leisten, die sich wehren oder die die Philosophie vertreten, wie wir es auch bei den Wikingern sehen, ich sterbe lieber, als dass ich unfrei bin. Also lieber tot als Sklave, das ist der Spruch der Friesen bis heute. Und die Friesen, so schreibt Caesar, sind ja eins der widerspenstigsten und schwierigsten Völker gewesen. Caesar hat dann kategorisch Mann, Frau, Kinder, Rind, Pferd, alles ausgelöscht, was diese todesmutigen Berserker hatten und das Andenken an diese Kulturen komplett ruiniert. Also die großen Genozide sollten ganz wichtig besprochen werden. Was ist hier in Europa gelaufen? Aber ich wollte mich ja gerade mit positiveren Sachen beschäftigen und schaue hier nach oben ins Regal. Der Wille zur Macht steht hier neben Steppenwolf. Also Friedrich Nietzsche ist natürlich mit Zarathustra das wichtigste Buch meines Lebens. Also Zarathustra, der Weise, der in den Bergen lebt, mit seinen Tieren vom Berg hinabsteigt, den alten Mann trifft, der tanzt und brummt mit seinem Bär im Wald. Und Zarathustra fragt sich nach dem Gespräch, hat dem alten Mann denn noch niemand erzählt, dass Gott tot ist? Zarathustra geht runter zu den Menschen und ist erstaunt. Niemand will seine weisen Worte hören. Keiner kann sie aufnehmen. Er kann von Glück reden, dass er verlacht wird, weil sonst die Menschen ihn wohl aufknüpfen würden. Zarathustra schart sich eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich und lehrt sie und lehrt durch sie und lernt durch sie. Also eine Gegenbibel, die Nietzsche hier geschrieben hat, mit unglaublich viel Weisheit. Also wenn ich als Hirte arbeite, und das ist ja, sind ja immer viele Monate im Jahr, brauche ich nur dieses Werk, das ich dann meinen Büffeln vortrage, und ich lerne und lerne und lerne. Und es nimmt kein Ende. Also dieses Buch ist ein unerschöpfliches Buch an Weisheit und Macht für uns, unser Leben und unsere Mitmenschen. Dann natürlich die Werke von Goethe sind die absoluten Klassiker natürlich. Also es ist eine faustische Zeit momentan, und Faust 1 und 2 sind natürlich die Standardwerke. Genauso wie Homer, die Ilias, und hier steht die Odyssee, ein sehr, sehr schönes Buch. Das sind eigentlich die Standardwerke, die jeder gelesen haben sollte und die auch wirklich Spaß machen, weil Homer schreibt so, oder schreibt so ein wichtiges Buch, dass man es eigentlich mit der Bibel vergleichen sollte. Also das Gegenstück von der Bibel ist jetzt nicht nur Zarathustra, also sprach Zarathustra, sondern die Aufklärung und der Humanismus ist begründet in Homer, so meine Theorie. Deswegen auch eins dieser Standardwerke, das man immer, immer, immer wieder lesen kann, weil es einfach nur Freude macht und die Ehre und die Schönheit der Menschen uns unterstreicht und worauf es ankommt im eigenen Leben. Levi Tolstoi, da habe ich hier ein Sammelwerk. Ich halte ihn für einen religiösen Anarchisten, also sehr, 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 sehr spannend, sehr interessant, und ich werde ihn wahrscheinlich die nächsten Jahre noch mehr studieren. Also Tolstoi hat ja das aufgebaut, was ich gerne hätte, also eine Community, ein Ökodorf sozusagen. Allerdings hat er nicht so eine schöne Frau gehabt wie ich und deswegen wahrscheinlich mehr Probleme. Und ja, wir versuchen aus seinen Fehlern zu lernen und es besser zu machen. Daneben, oh, George Orwell, was macht der denn da? Der gehört eigentlich ein Fach weiter runter. Wenn ich das runternehmen würde, dann stelle ich es neben Erich Fromm. Erich Fromm, die Seele des Menschen, oder hier steht vom Haben zum Sein, die Kunst der Liebe oder Anatomie der menschlichen Destruktivität. Absolut, absolut wichtigste Bücher. Also jedes einzelne, jeder, der Erich Fromm nicht kennt, sollte bitte, bitte mit Die Kunst des Liebens anfangen. Es kann nicht aktueller sein. Es ist Wahnsinn. Dieser Mensch, ein absoluter Prophet unserer Zeit. Er wurde sogar von der Frankfurter Schule verstoßen. Ich hatte mal Theodor Kaczynski gelesen, der auch was gegen diese linken Leftists hatte, was mich sehr enttäuscht hat. Er hatte auch gegen die Frankfurter Schule was geschrieben, aber dann, als ich gesehen habe, dass Erich Fromm aus der Frankfurter Schule rausgeschmissen wurde, ich habe mich mit Habermas und so nicht tief beschäftigt, aber Erich Fromm ist für mich ich kann jetzt nicht so viel Superlative nennen, aber Erich Fromm ist nicht hoch genug anzusehen aus meiner Perspektive. Also steht weit über Carl Gustav Jung, der ja daneben steht, und es läuft in der Kategorie mit Nietzsche. Lassen wir es dabei, wichtig zu lesen. Sigmund Freud steht daneben, lese ich nicht. Eugen Drewermann finde ich schön, bin ich aber noch nicht so verzweifelt. Sondern wichtiger für mich sind hier das Kybalion, ja gut, läuft in dem Bereich auch. Platons von der Unsterblichkeit der Seele. Platon bin ich ein bisschen desillusioniert gerade. Ich gehe hier gerade mal so ein bisschen durch und gucke die Mühlengespräche. Naja, was haben wir denn hier? Hermes Trismegistos. Naja, Osho. Also eigentlich alles ganz nett. Henry the Thoreau, Walden, wieder eins dieser Standardwerke. Thoreau, auch mit all seinen Zitaten, mit all seinen Aussprüchen, auch einer der wichtigsten Philosophen unserer Zeit. Gleich daneben steht Blake. Ich verstehe es nicht. Blake ist für mich ein Mysterium. Ich krieg allein nur beim Lesen von Blake kriege ich eine Gänsehaut. Was da mit mir passiert, ich begreife es einfach nicht. Das scheint etwas. Also, ihr habt ja davor so ein paar mystische Titel gehört, aber Blake ist für mich wie Meister Eckhart und noch tiefer. Also, Blake war wohl mittendrin. Wenn man es verstehen will, glaube ich, dann muss man erstmal Schopenhauer lesen und dann die Übersetzung von Franz Michel, das U-Pnik hat. Also das O-U-P-N-E-K-H-A-T. Schopenhauer meint, das sei sein wichtigstes Buch. Ich bin noch ganz am Anfang, das zu verstehen. Da fällt einem Rudolf Steiner und die Anthroposophie schon viel einfacher. Ja, aber man soll natürlich auch ab und zu mal probieren, Originalwerke zu lesen. Daneben ein weiteres mächtiges Buch, Die Kraft der Acht von Lynn McTaggart. Viele sprechen ja jetzt auch in Podcasts und so über Visualisieren. Das ist die Technik, wenn du reich, schön und glücklich werden willst und alle deine Träume erfüllen willst, dann visualisierst du in einer Gruppe mit 8 Leuten deine Träume, die Träume von anderen und wünschst alles Gute. Das ist, glaube ich, auch die Basis, auf der das Christentum aufgebaut ist und funktioniert, indem man einfach positive Energie aussendet und stärker wird. Genau, dann haben wir hier